Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Sie sind durch die Hölle gegangen. Diesen Ausdruck verwenden wir ja immer noch für Menschen, die Entsetzliches durchgemacht haben. Vor wenigen Tagen wurde ja erst an den Genozid, an den Jesidinnen und Jesiden im Irak erinnert, der vor 6 Jahren begann. Im Diesseits ist die Hölle also durchaus noch präsent. Aber im Jenseits? Gehört sie überhaupt noch zum Repertoire religiöser Vorstellungen? Oder ist die Hölle samt dem Teufel verschwunden? Michael Hollenbach hat sich auf die Suche begeben.
Die Hölle ist heiß. Die Menschen leben in Angst vor dem Reich des Teufels. So war es vor allem im ausgehenden Mittelalter. Eindringliche Beschreibungen wie in der Göttlichen Komödie von Dante und düstere Bilder wie die von Hieronymus Bosch prägten die Vorstellungen von der Hölle.
Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.
Claudia Höhl ist Direktorin des Hildesheimer Dommuseums.
Dann gibt es da eben einfach eine ganz große Vielzahl von Qualen, die gezeigt werden, also durch Verbrennen, aber ganz beliebt auch Monster, die denn die Menschen quälen, indem sie sie umklammern und ihre Krallen sozusagen in die Körper stoßen, aber auch Varianten, wo denn sozusagen aus dem real existierenden Foltern Motive übernommen werden.
Theologisch gingen diese Höllenbilder vor allem auf Augustinus zurück. Während die Hölle im Alten Testament so gut wie keine Bedeutung hat und sich im Neuen Testament nur wenige Stellen mit dem Leiden in der Verdammnis beschäftigen, konkretisierte der Kirchenvater in der Spätantike das Konzept der Hölle, erläutert der katholische Theologe Bernhard Lang.
Augustinus baut die Höllenlehre auf die Erbsündenlehre auf. Von der Ursünde im Paradies sind alle Menschen betroffen. Alle Menschen haben sich damals die ewige Höllenstrafe zugezogen und nur Auserwählte werden durch die Aktion Christi befreit und können in den Himmel aufgenommen worden.
Wer in die Hölle kommt, muss dort ewig schmoren.
Also, dass wenn ich mich so von Gott entfernt habe, dass ich dieses Band der Liebe zwischen Gott und Mensch, ganz wichtig ist immer theologisch, freiwillig durchbrochen habe, dann ist diese Gottesferne endgültig.
Der Münsteraner Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel widmet sich dem Zeitpunkt, an dem man in die Hölle kommt.
Kommt man da sofort nach dem Tod rein? Kommt man da erst nach der Auferstehung von den Toten rein? Und da wurde jahrhundertelang drüber gestritten, bis in der katholischen Kirche da entsprechende lehramtliche Entscheidungen gegeben hat.
Nach dem Tod findet ein individuelles Gericht statt. Richter ist Christus. Das Urteil wird sofort gefällt und sofort vollstreckt.
Was auch ein wichtiges Thema ist, dass eben alle Schichten betroffen sind, also dass unter diesen Verdammten in der Hölle natürlich auch Kleriker sind, dass da reich gekleidete Frauen sind und so weiter, dass also niemand dieser Verantwortung entkommen kann und irgendwann sich diesem Gericht stellen muss.
Neben der eigentlichen Hölle entwickelte sich im Mittelalter die Vorstellung vom Fegefeuer.
Fegefeuer ist ein deutsches Wort, eigentlich der Fachbegriff wäre Purgatorium, Läuterungsort und Reinigungsort. Das ist die Idee, dass wenn man sozusagen stirbt und noch nicht weit genug ist für den Himmel, für das Entrücktsein in die Gegenwart Gottes, muss man noch weitere Läuterungsprozesse durchlaufen.
Das bedeutet natürlich, dass in der Hölle 2, im Fegefeuer, die Möglichkeit gegeben ist, dass sehr viel mehr Seelen in den Himmel gelangen.
Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.
So soll der Dominikanermönch Johann Tetzel für den Ablasshandel geworben haben. Vor allem im Spätmittelalter glaubten viele Menschen, durch Gebete und Spenden an die Kirche die Zeit im Fegefeuer für verstorbene Angehörige verkürzen zu können. Dieser Ablasshandel war einer der Gründe für die Kirchenkritik von Martin Luther und letztlich für die Reformation. Johann Hinrich Clausen ist der Kulturbeauftragte der EKD, der evangelischen Kirche in Deutschland.
Ganz wichtig war eben die Abschaffung der katholischen Vorstellung des Fegefeuers, also dass es sozusagen eine Art reinigende, prüfende Vorhölle gibt. Das war natürlich auch der Versuch, als Disziplinierungsmittel Menschen gefügig zu halten.
Die katholischen Jenseitsvorstellungen waren ausgefeilt. Neben dem Himmel gab es nicht nur die Hölle und das Fegefeuer, sondern auch noch den sogenannten Limbus.
Den gab es dann in 2 Abteilungen, den Limbus für die Kinder und den Limbus für die Väter.
Zu letzteren gehörten zum Beispiel die alten griechischen Philosophen, aber auch die jüdischen Patriarchen. Der Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel.
Wenn die Erlösung sozusagen erst durch den Kreuzestod Jesu erbracht wurde, dann konnten ja sozusagen Abraham, David nach ihrem Tod noch nicht in den Himmel kommen, weil die Erlösung noch gar nicht geschehen war. Was ist dann mit ihnen? Dann hat man gesagt, gut, die sind dann in so einem sonderbaren Zwischenort, der eben dem Limbus der Vorhölle. Und Christus habe dann zwischen seinem Kreuzestod und zwischen der Auferweckung in dem sogenannten Höllenabstieg, als dann eben die Erlösung möglich war, die Patriarchen des Alten Testamentes aus der Vorhölle befreit. Aber nur die.
Neben der Erlösung für die vorjesuanischen Philosophen und die jüdischen Patriarchen gab es noch ein weiteres Problem. Was passiert mit ungetauften Kindern?
Dann haben einige Theologen vertreten, ja, die kommen auch in den Limbus. Denn die Vorstellung, dass ein kleines Baby stirbt, bevor es getauft werden kann, deswegen jetzt in die Hölle kommt, erschien vielen unerträglich. Aber es gab auch einflussreiche theologische Richtungen, die gesagt haben, nein, nein, diese ungetauft gestorbenen Kinder, sie sind einfach nur verdorbenes Fleisch und Kot. Es gibt für sie keine Chance der Rettung, sie kommen auch in die Hölle.
Im Islam ist die Hölle ein feuriger Abgrund. Im Koran, in Sure 11, ist zu lesen:
Die Unseligen werden im Höllenfeuer sein, wo sie laut aufheulen und hinausschreien und wo sie weilen, solange Himmel und Erde wehren, soweit es dein Herr nicht anders will.
Gott bestraft, wen er will. Seine Barmherzigkeit umfasst alles. Das heißt, auch in der Situation, wo von der Strafe die Rede ist, die Barmherzigkeit Gottes an erster Stelle steht.
Hamideh Mohagigi lehrt Islamwissenschaften an der Universität Paderborn. Ähnlich wie im Christentum gibt es im Islam die Vorstellung, dass sich unmittelbar nach dem Tod das jenseitige Schicksal entscheidet.
Wenn jemand stirbt, sollte man am Grab, bevor er begraben wird, alle Anwesenden gefragt werden, ob jemand zwischen ihnen ist, dem dann der Verstorbene etwas angetan hat. Und derjenige, der das Gebet verrichtet, bittet dann diese Personen, ihn jetzt gleich zu verzeihen, weil er dann, wenn er dann vor Gott steht, muss er vorher diese Vergebungsseiten der Menschen haben, denen er etwas angetan hat.
Im Islam sind Höllenvorstellungen auch heute noch sehr präsent, betont Hamideh Mohagigi.
Ich muss sagen, leider auch in der religiösen Erziehung sehr präsent, dass man auch tatsächlich die Kinder so erzieht, wenn du das und das tust, kommst du dafür in die Hölle oder wenn du das und das tust, kommst du ins Paradies. Also es ist immer noch ganz starkes Bild und ganz starke Vorstellung, die auch natürlich eine Angsttheologie entwickeln kann.
Auch Buddhismus und Hinduismus kennen Höllenvorstellungen. So durchlebt der Verstorbene so lange großes Leid, bis sein schlechtes Karma, das aus seinem bisherigen Leben resultiert, geläutert ist.
Da gibt es ausgeprägte Höllenvorstellungen und die Aufenthaltsdauer in der Hölle ist sehr, sehr lang, aber nicht unendlich. Irgendwann sozusagen stirbt man dann auch in der Hölle und wird dann je nach Dynamiken woanders wiedergeboren. Wiedergeburtsvorstellungen beinhalten auch den Gedanken, dass es dann insofern ausgleichende Gerechtigkeit gibt, kosmische Gerechtigkeit, insofern man eben in der Form wiedergeboren wird, die man sich selbst zuzuschreiben hat. Also vereinfacht gesagt, hat man wie ein Schwein gelebt, wird man auch als Schwein wiedergeboren.
Und wie lebendig sind die Höllenvorstellungen im Christentum?
Im 19. Jahrhundert gibt es auf protestantischer Seite und nachgeholt im 20. und 21. Jahrhundert auf katholischer Seite die Rückdrängung, das Verschwinden des Höllenglaubens, verbunden mit einem Heilsoptimismus für alle. Die Hölle ist kalt, die Hölle gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die Höllenpredigt ist verschwunden.
Das gilt allerdings nicht für alle Christinnen und Christen.
Sie finden heute auch eben, vor allem im Bereich der fundamentalistisch orientierten Christenheit, der sogenannten evangelikalen Bewegungen, der Pfingstkirchen, die einen ganz großen Anteil der gegenwärtigen Christenheit ausmachen, nach wie vor die Idee, dass der Großteil der Menschen, also alle die, die nicht getauft sind, in die ewige Verdammnis kommt und auch ein Großteil der getauften Christen, wenn sie denn nicht den richtigen christlichen Glauben haben oder das richtige christliche Leben leben.
Die Höllenbilder waren in der Religionsgeschichte immer auch ein Mittel, die Menschen unter Druck zu setzen, dem rechten Glauben zu folgen. und sie waren für viele eine Antwort auf die Frage, warum es im Diesseits oft so ungerecht zugeht. Der evangelische Theologe Johann Hinrich Clausen.
Wie kann es denn eigentlich sein, dass Menschen, die katastrophalste Menschenrechtsverletzungen begangen haben, Menschheitsverbrechen begangen haben, dass die nicht bestraft werden? Und die Hölle, die alte traditionelle Vorstellung der Hölle, ist der Versuch, mit dieser moralischen Verzweiflung des Menschen, und die ist ja immer noch nachvollziehbar, umzugehen. Es muss doch eine Gerechtigkeit geben. Und ganz offenkundig gibt es sie hier in angemessener Weise auf Erden nicht.